Ja, das ist ganz spannend. Das ist ein sehr gut erforschter Resilienzanteil oder ein Faktor für Resilienz. Worum geht es bei Selbstwirksamkeit? Angenommen, du bist in einer schwierigen Situation, was auch immer. Wenn du das Gefühl hast, ich habe die Möglichkeit, mir selbst hier zu helfen, dann ist schon die Erwartung, dass ich glaube, mir helfen zu können, ist schon entlastend.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir gehen heute, optimistisch ans Werk. Und das wird euch vielleicht ein wenig verwundern, wenn ihr das Thema hört. Das Thema kommt nämlich nicht gerade so leicht durch die Tür. Wir reden heute über Resilienz, was Resilienz denn überhaupt ist und wie wir sie erlangen können. Ja, weil es klingt ja erstmal so nach dem, oh mein Gott, wir brauchen etwas, um durch die Krise zu kommen. Und da würde ich gerne mal näher drauf schauen, nämlich wie wir das auch ummünzen können in eine gute, positive Erzählung. Und dafür habe ich mir jemand eingeladen, die sich mit dem Thema Resilienz aus verschiedenen Gründen und auch ganz praktisch auseinandergesetzt hat. Sie hat dazu ein Buch geschrieben, der Resilienzfaktor heißt das. Das hat sie zusammen mit ihrer Kollegin geschrieben und vielleicht weiß der ein oder andere schon, von wem ich spreche. Es ist Caroline Giesemann. Ihre Kollegin Ines Bruckschin ist heute nicht da. Ich denke, Caroline wird sie gut vertreten. Wir sprechen heute zu zweit über das Buch, über das Thema Resilienz und wie wir uns selbst damit auch ein Stück weit aus der Misere wieder rausziehen können. Ich freue mich ganz arg, dass sie hier ist und sage jetzt erstmal Tür auf zum Salon. Schön, dass du da bist, liebe Caroline. Herzlich willkommen bei Good Work.
Vielen Dank. Dankeschön, liebe Juli. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Wir haben ja schon vor einer längeren Zeit mal drüber gesprochen, dass das ja wirklich gutes Thema ist und hier bei Good Work, denke ich, glaube ich, auch wirklich gut aufgehoben ist. Du weißt, wie wir starten. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Nein, ganz ehrlich, es kommen ja auch viele Gäste zu mir, die ich schimpfe dann zwar manchmal, die noch nie eine Folge gehört haben von Good Work oder irgendwie es nicht so richtig auf dem Schirm haben. Du weißt es, glaube ich. Wir starten mit der Frage der Fragen. Wie bist du in den Tag gestartet, liebe Caroline?
Ja, das weiß ich natürlich, dass diese Frage kommt. Und ich bin tatsächlich ganz entspannt in den Tag gestartet. Sehr routiniert, so wie sonst auch. Morgens mit einem zeitigen Aufstehen. Ich bin eher Typ Frühaufsteherin. Hab nett mit meinem Mann gefrühstückt, meine Katzen gefüttert, meine Tochter verabschiedet, die zeitig los musste zur Schule. Ja, und habe jetzt so ein bisschen heute einen nicht so vollen Tag und habe das sehr genossen, einfach mal ganz entspannt im Arbeitszimmer anzukommen, ein bisschen was zu schreiben, was zu lesen und mich sehr auf unser Gespräch gefreut.
Mhm. Und wer weckt da wen? Der Wecker dich oder du den Wecker?
Manchmal so halbe-halbe. Mhm. Also oft blinzle ich schon so hin und sehe, jetzt müsst ihr gleich klingeln. Und wir werden so ein bisschen zeitgleich wach.
Ihr werdet zeitgleich wach. Das hatte ich wirklich noch nie, dass ich den Wecker angucke. Also ich kenne das Gefühl, das können die Langschläfer unter uns, können das, glaube ich, gut nachempfinden. Vielleicht du aber auch. Wenn man so wach wird und denkt, oh, bitte nicht schon die Uhrzeit, zu der man aufstehen muss. Und dann sieht man, 3 Uhr, du kannst doch mal so richtig schön weiterschlafen. Was für ein Geschenk. Und total dämlich finde ich dieses so halbe Stunde vorm Aufstehen, also vorm Aufstehen müssen, wach werden. Das schockt dich nicht. Du bist ja Frühaufsteherin. Nee. Okay. Bist du so eine Morgenroutine, also im Sinne von, du hast so ein bisschen was schon erzählt, also mit irgendwelcher Sport oder Yoga oder Meditationseinheiten?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Und? Also ich streichel gerne mal für eine Minute meinen Kater ich trinke auch gerne in Ruhe meine Tasse Tee aus am Frühstückstisch, aber mehr ist es dann auch schon nicht.
Ja, und witzigerweise, da reichen wir uns ein bisschen die Hände. Ich habe mich natürlich nicht so vertieft wie du mit Resilienz theoretisch beschäftigt. Praktisch tun wir das alle jeden Tag als Mensch. Ich durfte ja auch einen Beitrag in einem Buch schreiben zum Thema Resilienz und New Work. Und da geht es auch um den Morgen. Der kann nämlich durchaus auch schon ein bisschen was dafür tun. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem, was vielleicht sich auch, wie sagt man, geziemt bei dem Thema, nämlich erstmal das Wort Resilienz gut zu packen. Was ist denn ganz genau Resilienz? Ich habe es ja schon anmoderiert. Wenn man das Wort hört, dann klingt das ja schon erstmal so, oh mein Gott, da ist etwas sehr Belastendes und dafür brauche ich etwas, was dieser Belastung entgegensteht. Also wird das ja sowas sein, wenn ich die Resilienz habe, dann können mich die Krisen gar nicht mehr anfechten. Deswegen, was ist Resilienz?
Ja, also erstmal das Wort selber kommt aus der Werkstoffkunde und bedeutet sowas wie zurückspringen. Also wenn man einen Schwamm drückt, ne, dann springt er in seine Form zurück, wenn der Druck nachlässt. Oder eine Feder, eine Stahlfeder, die man auseinanderzieht, die man loslässt, die springt wieder zurück. Und das hat aber eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, was Resilienz jetzt im Psychischen bedeutet. Denn wir sind keine Schwämme und wir sind auch keine Federn und wir springen auch nicht einfach zurück, wenn Druck wieder nachlässt. Und das finde ich eigentlich ein falsches Bild. Lange hat man gedacht, Resilienz wäre eine Eigenschaft. Also hast du, hast du nicht. Wenn du es nicht hast, hast du Pech.
Charakterfrage und, quasi, ja.
Ja, und das ist aber zum Glück nicht so.
Gute Botschaft.
Ja, also Resilienz ist tatsächlich eher ein Prozess. Also es ist eher ein Umgehen mit schwierigen Situationen. Und es geht auch nicht darum, dass alles an uns abperlt. Also Resilienz ist auch nicht Teflon, so dass uns alles egal ist oder uns nichts aus der Bahn wirft oder so. Das wäre ja furchtbar. Resilienz bedeutet tatsächlich, wir kommen natürlich, wie alle Menschen, durch Krisen. Ne? Wir erleben alle schwierige Phasen in unserem Leben. Wir erleben alle furchtbare Dinge. Aber wir sind hinterher heil an Leib und Seele, wenn wir durch diese Krisen durch sind.
Sehr schön, da bleiben wir gleich doch mal beim Bild. Du weißt, ich liebe bildhafte Sprache. Also wenn wir kein Schwamm sind und keine Feder und kein was auch immer. Das heißt, es passiert etwas, ein Impact kommt von außen, wirkt auf uns ein negativer und wir gehen damit um. Also Resilienz meint ja schon wieder in einen so Art Ausgangszustand zu gehen. So ganz sind wir aber doch nicht mehr derselbe, dieselbe wie davor, oder?
Nein. Ja. Und das sind wir übrigens auch nicht, wenn uns ganz wunderbare Dinge passieren.
Eben, oder? Also ein bisschen, also es gibt auch Bläsuren von schönen Ereignissen. Also es gibt auch sozusagen Freudesnarben, wenn ich das mal sage.
Also verändern tun wir uns eh immer. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, quasi immer die gleiche zu bleiben, sondern dass ich das Gefühl habe, ich bleibe heil. Ich überstehe das unbeschadet. Ja? Natürlich dürfen mich diese Dinge prägen und verändern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hinterher so ganz schlimm Federn gelassen habe, dass es mir eigentlich nicht mehr gut geht, dass ich aus so einer Phase eigentlich nur ja, mit vielen Blessuren und sehr erschöpft rausgehe, sondern dass ich das Gefühl habe, ich bin wieder irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, es geht mir wieder gut.
Ist das dann, also du weißt schon, ich darf mal nicht zu bildhaften Reden einladen, dann steige ich voll ein. Ist das so wie so eine Art mentales Botox-Resilienz? Also das heißt, ich kann damit, wobei das ja jetzt auch schon wieder fies ist, weil das Botox ja nur so aussieht, als hätte man, wäre man nicht gealtert. In Wirklichkeit ist es aber so. Aber ein Stück weit macht es mich ja stärker. Oder was ist die Wirkung davon? Also was ist wirklich die Wirkung?
Das finde ich jetzt eine ganz spannende Frage. Ich stelle mir gerade vor, Botox ist ja ein Nervengift, das zu Muskellähmungen führt. Und ich würde sagen, das ist bei Resilienz nicht. Dann wäre das ja sowas wie, ich fühle das nicht so doll, das tut mir nicht so weh. Nee, ich glaube, das wird es nicht treffen. Resilienz ist vielleicht eher sowas wie eine Salbe, die man auf eine Wunde schmiert, die zur Heilung beiträgt. Ja, also sind förderliche Herangehensweisen, Überzeugungen, auch Tools, auch Fokus, der dazu führt, dass es mir schneller besser geht. Also vielleicht die Hühnersuppe bei der
Grippe. Die Hühnersuppe. Ah, okay, die Hühnersuppe. Gut, das nehmen wir. Nee, und manchmal hilft ja das wirklich, das in so eine Metapher zu übertragen, um zu verstehen, was ist es und vor allen Dingen, was ist es nicht. Jetzt haben wir ja gerade von dir schon gelernt, es ist keine Charakterfrage, ob ich resilient bin oder nicht. Ich würde da auch nochmal nachhaken, gibt es nicht Menschen, die zumindest mal bewusster oder schneller auf eine Resilienz zugreifen können, die also in diesem Prozess vielleicht auch geübter sind, würdest du da mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Aspekte oder Bausteine, die dazu beitragen, wie resilient ich so durchs Leben gehe. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wie optimistisch ich bin. Und man weiß von Optimismus, dass das durchaus auch eine genetische Komponente hat. Mhm. Also manche Menschen sind einfach mit einem sonnigeren Gemüt schon auf die Welt gekommen.
Hilft in der Regel.
Ja. Hilft, natürlich. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch Eltern, die mit einem sonnigen Gemüt unterwegs sind und die uns auch mit so einem zuversichtlichen Blick auf die Welt großziehen. Und dann weiß ich gar nicht mehr genau, ist das jetzt mein Gen oder ist es einfach die Überzeugung, die ich von klein auf irgendwie wahrgenommen habe und vielleicht auch übernommen habe. Also solche Dinge helfen. Und natürlich ist es auch eine Frage von, wo bin ich denn geboren? Also resilient zu sein ist sehr einfach, wenn ich in einer wohlbehüteten Akademikerfamilie auf die Welt komme und mir alle, sagen wir mal, Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden, ne? Dann fühle ich mich vielleicht sowieso sehr resilient, weil mir das alles nichts anhaben kann. Wenn ich anders groß werde, unter deutlich schwierigeren Umständen, vielleicht auch mit viel, viel weniger Möglichkeiten, dann ist vielleicht die gleiche Schwierigkeit für mich aber eine viel größere Hürde. Und dann würde ich jetzt nicht rangehen und sagen, na, der Mensch ist jetzt nicht so resilient, sondern dem wird es halt auch schwerer gemacht.
Du siehst gerade, also liebe Hörerin, meine nicht gebotoxte Stirn macht ihren Job, die ist ordentlich in Falten gelegt, weil witzigerweise würde ich es genau andersrum vermuten. Ich würde sagen, da wo immer eitel Sonnenschein ist, und da dürfen wir jetzt auch nochmal, wir wissen auch, unter jedem Dach ein Ach und Umstände sagen nicht immer etwas über Befinden und ich hätte jetzt sogar gedacht, dass Menschen, die vielleicht gerade öfter durch Krisen gehen oder vielleicht damit auch im Umgang erprobter sind, vielleicht auch mehr Resilienz ausbilden. Es gibt ja auch, wir alle haben Beispiele vor Augen, wir sind auf der Individualebene, also nicht auf Team oder Organisation, sondern beim wirklich Phänomen Mensch. Menschen vor Augen, da scheint wirklich offenkundig immer die Sonne und wehe, eine kleine Wolke schiebt sich davor, fallen die komplett aus der Kurve, fliegen die aus der Kurve. Ich hätte es sogar andersrum vermutet.
Also, das stimmt natürlich auch. Mhm. Also natürlich machen uns überwundene Hindernisse auch stärker. Es gibt ja sogar quasi das Extrem des posttraumatischen Wachstums, ja, dass Menschen, die sehr, sehr schwierige, sehr schlimme Krisen in ihrem Leben erleiden müssen, dass die sogar davon berichten, sich hinterher stärker zu fühlen. Und Resilienz heißt nicht, oder ich erziehe mein Kind nicht resilient, indem ich es in Watte packe. So will ich es nicht verstanden.
Genau, wissen. Genau, das war mir auch nochmal wichtig, den Punkt. Mhm.
Ja, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist aber ein gutes soziales Netz, das mich trägt und das mich unterstützt, natürlich auch ein wichtiger Resilienzfaktor. Also es liegt nicht nur bei mir, sondern eben auch in welcher Umgebung, wie viel Unterstützung bekomme ich. Und Unterstützung muss ja nicht heißen, dass mir alles aus dem Weg geräumt wird, aber dass ich Mittel an der Hand habe, die es mir leichter machen, sowas aus dem Weg zu räumen.
Gut, ansonsten mit einem gewissen Maß an, ich sage ja oft so, mit einem gewissen Maß an Zumutung dürfen wir auch lernen, umzugehen. Ja?
Unbedingt.
Ja, gut, also wir haben schon mal gelernt. Es ist also nicht unbedingt eine Frage der Umstände. Natürlich können Umstände dazu führen, dass wir mehr Möglichkeiten haben, uns resilient dagegen zu stemmen, gegen das sogenannte Schicksal. Es ist weniger eine Frage von Charakter, es ist ein Prozess. Und grundsätzlich würdest du sagen, klingt jetzt rhetorisch, aber können wir es lernen? Also lernen wir, resilient zu sein?
Wir können lernen, mit Krisen, mit Herausforderungen anders umzugehen, als wir das vielleicht bisher getan haben. Und wir können dabei die Erfahrung machen, dass wir wirksam sein können und dass wir selbst gestalten können und dass wir diesen Schwierigkeiten oft gar nicht so sehr ausgeliefert sind, wie wir das vielleicht glauben, ne? Und uns quasi unsere Selbstermächtigung, unsere Selbstwirksamkeit zurückholen. Mhm. Und das, würde ich sagen, sorgt dafür, dass wir uns auch resilienter wahrnehmen.
Das sind jetzt schon ganz viele wichtige Worte gefallen, die wir auch gleich nochmal aufnehmen. Aber ich würde mal ganz gern mit deiner eigenen Resilienz starten. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen das Feld abgesteckt, was es ist, was es nicht ist. Und deswegen würde ich gerne mal anfangen. Du bist ja von der Ausbildung her Germanistin. Und sicherlich auch mit irgendeiner Perspektive in die Welt gestartet, also in die Arbeitswelt. Was hat dich das wählen lassen? Mit welcher Vorstellung, was damit dann passieren würde?
Ja, das ist spannend. Germanistik war tatsächlich eine Wahl nach Leidenschaft. Ich lese wahnsinnig gerne, schon immer. Und meine Eltern haben mich ermutigt, das zu machen, wo mein Herz für schlägt. Und im Laufe des Studiums habe ich ja mal natürlich oft zu spüren bekommen, also ich habe so in den Ende der 90er Jahre studiert und dann wurde natürlich schon oft suggeriert, wow, das ist aber brotlose Kunst, zumal ich es nicht auf Lehramt studiert habe. Also ich wollte keine Deutschlehrerin werden.
Also ich glaube, das hat sich gehalten bis heute, also diese Erzählung, ob das wirklich so ist. Und ich glaube, das war speziell bei Germanistik nie, sorry to say, nie wirklich anders, oder?
Ja, wobei also im Rückblick würde ich sagen, aus meinen Kommilitonen und Kommilitonen, die haben auch alle ihren Weg gefunden.
Es ist eine Erzählung, es ist ein Narrativ. Ja.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine, die dann, als ich auf den Arbeitsmarkt gekommen bin, also Anfang der 2000er Jahre, wo es eh nicht so leicht war, ich sage Generation Praktikum und so, da war das natürlich schon erstmal eine Erfahrung, oh, auf mich hat jetzt nicht unbedingt jemand gewartet.
Surprise, surprise, ja.
Und dann habe ich... Ja, vielleicht. Das würde ich heute, glaube ich, niemandem raten, gemacht, was ich glaube, wo ich eine Chance habe und bin erstmal in den Bereich PR gegangen und das lag mir überhaupt nicht. genau, also das, was ich heute predigen würde, ne, stärkenorientiert zu arbeiten, zu gucken, wofür brennst du, was interessiert dich wirklich, das war eher so, okay, wo habe ich denn eine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Und genau, dann habe ich eine ganze Weile PR gemacht und dann... später eher in den Bereich Marketing und Kommunikation und das lag mir dann schon eher. Da ging es dann auch um interne Kommunikation, um Kommunikation in Veränderungen und da bin ich quasi auch immer mehr auf dieses Thema aufmerksam geworden. Was macht das mit uns, wenn sich die Welt um uns herum ändert? Was macht das mit uns, wenn unsere Jobs sich ändern? Und wie geht es uns gut dabei?
In welcher Branche warst du?
Ich war lange bei einem Unternehmen, die Events gemacht haben und Gastronomie, Tochterfirma von einem großen Konzern. Und ja, wir waren da, wie das so ist, wenn man Tochter von einem großen Konzern ist, dann trifft man ja viele strategische Entscheidungen auch nicht alleine oder nicht selbst. Und wir waren da vielen Veränderungen unterworfen. Und genau, ich habe diese Zeit eben lange mit der internen Kommunikation begleitet. Und auch wenn Resilienz da noch überhaupt kein Thema war, würde ich sagen, ich habe aber eine Menge über Resilienz gelernt in der Zeit.
Das wollte ich gerade sagen. Also was hast du über die Resilienz, fangen wir erstmal an, deiner Kollegen gelernt? Zu dir kommen wir gleich noch. Ich habe es nicht vergessen.
Also ich würde sagen, was ich gelernt habe und das passt auch schon zu Resilienz in Bezug auf Karriere oder in Bezug auf Jobs ist, es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich für Veränderung selbst entscheide und sage, ich will jetzt mal dies oder jenes ausprobieren oder wir wollen auch als Team oder als Firma diese oder jene Strategie verfolgen oder ob mir das jemand aufoktroyiert und sagt, das macht ihr jetzt so. Und dass dieses Gefühl, ich muss was machen, hinter dem ich nicht stehe oder dass ich für falsch halte, dass das auch seelisch oder auch psychisch was mit den Menschen macht.
Das ist ja also eine der Kernaussagen, auch immer mit der ich unterwegs bin. Du weißt das ja, da sind wir genau auf derselben Seite. Veränderung per se ist nicht das Problem, verändert werden. Das geht ja sogar so weit, dass Menschen sich dann an Dingen stören, die sie plötzlich machen sollen, die sie im Kern vielleicht gar nicht so schlimm finden. Also geht es doch eigentlich um die Autonomieverletzung, oder?
Ja. Also das würde ich auch sagen, es geht um die Autonomieverletzung und oft geht es auch darum, dass sich keine Zeit genommen wird, den Sinn dazu zu erklären. Also wieso glauben wir, dass wir das jetzt so tun sollten? Und leider, das ist zumindest meine Erfahrung, geht damit oft einher eine Abwertung von allem, was vorher gemacht wurde. Ja, und dann fühle ich mich natürlich auch gekränkt, weil das, was ich vorher gemacht habe, habe ich ja auch gut gefunden. Mhm. Ja, und dann wird mir gesagt, das ist alles irgendwie alt und das taugt nichts und ist umständlich und ist ineffizient und was auch immer. Ja, und das ist alles, ihr müsst mal raus aus der Komfortzone. So. Mhm. Und das ist ja im Grunde eine Abwertung, die man dann oft erfährt.
Ja, total.
In solchen Veränderungsprozessen.
I couldn't agree more. So, jetzt hast du das beobachtet bei deinen Kollegen, KollegInnen. Wenn du heute auf die Caroline von früher guckst, wie war die denn so resilienztechnisch aufgestellt? Ganz ehrlich, Hosen runter.
Also ich bin tatsächlich auch eine von denen, die mit so einem optimistischen Gen offensichtlich reichlich bestückt wurde.
Schön.
Also
und
gleichzeitig hatte ich auch, und da kommen wir wieder auf die Umstände, ich hatte damals einen Chef, der mir viel Freiraum für eigene Entfaltungen gelassen hat. Und ich bin seit mehreren Jahren ja jetzt selbstständig als Trainerin. Und anfangen durfte ich da schon ganz, ganz lange, bevor das überhaupt mein eigentlicher Job wurde, eben in meiner damaligen Position, weil mein Chef gesagt hat, na, wenn du meinst, also Job Crafting at its best, ja, der hat mir immer gesagt, wenn du das Training machen willst, wenn du da ein Seminar zu machen willst, wenn du da eine Ausbildung machen willst, mach halt. Das heißt, dieses Thema, habe ich unterstützende Strukturen, die mich in meiner Veränderung nicht nur, die mir dann nicht nur Raum für geben, sondern mich da auch unterstützen, das würde ich sagen, hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass ich mich da auch immer, ja, als gewappnet für das ganze Auf und Ab, was wir da so hatten, auch gefühlt habe.
Jetzt würde ich gerne mal das kleine Abziehbild davon nehmen. Also jemand unterstützen ist ja schon toll. Und jetzt denken bestimmt viele, die uns zuhören, na, das hätte ich auch gerne. Es wäre ja schon mal ganz schön, wenn wir ein Umfeld hätten, was nicht dagegen arbeitet. Also so quasi erste Stufe. Ja, bevor wir das, was du jetzt schilderst, hört sich ja schon, ich darf das jetzt mal sagen, fast paradiesisch an. Viele sind ja an der Stelle, wo sie sagen, ich wäre ja schon froh, wenn meine Chefin, mein Chef, mein wer auch immer, meine Firma nicht aktiv dagegen arbeiten würde.
Das mag im Einzelfall ja wirklich so sein. Da möchte ich aber gleich doch ein paar Fragen stellen. Nämlich die erste Frage wäre, weißt du das schon oder vermutest du das?
Das ist eine fiese Frage, Caroline.
ja, weil oft sind das ja Konstrukte, die wir aber noch gar, also die wir niemals auf Wahrhaftigkeit überprüft haben, sondern ne, das ist so ein vorauseilendes, ja, das wird eh nicht oder so. Und
vorausjammern. Vorausjammern ist das.
Ja, genau. Und sich in so einer Opferhalle einrichten, die oft ja bequem, aber vielleicht gar nicht so legitim ist. Ne? Also mein Chef hat mir diese Seminare nie angetragen, sondern ich bin dahin und habe gesagt, aus den und den Gründen halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass ich das jetzt mache, dann hättest du folgenden Vorteil. Also man muss ja seine Sachen auch ein bisschen verkaufen.
Ne? Dankeschön, ja. Ein bisschen Eigenmarketing gehört auch. Ist das ein Resilienzfaktor?
Eigenmarketing vielleicht nicht, aber sowas wie Eigenverantwortung auf jeden Fall. Nicht darauf warten, dass mir das, also gerade in Bezug auf meine Karriere, auf meine Laufbahn, nicht darauf warten, dass mir alles angetragen wird, sondern das aktiv einfordern, darauf hinarbeiten.
Absolut. Aber auf der anderen Seite, ich finde, das tippt jetzt gerade einen spannenden Punkt. Also das sind, wir malen mal richtig schön Klischees. Menschen, die sich darüber beschweren, dass mit ihnen ganz böse umgegangen wird, dass sie verändert werden, mögen wir alle nicht. Und dass ihnen nicht erklärt wird, warum. Die aber dann vielleicht nicht die Notwendigkeit sehen, auf der anderen Seite zu erklären, warum sie etwas anders machen wollen. Zum Beispiel ein Seminar, passt ja was nicht. Also das heißt, ich darf da schon auch leben, was ich selbst einfordere. Ja? Also selbst auch meine Motivation im Rahmen des Sinnvollen und des Notwendigen auch offenlegen, oder?
Unbedingt. Ich mag ja diesen Begriff Eigenverantwortung total gerne, weil da Antwort drinsteckt. Ja? Und weil ich mich schon fragen kann, wie will ich denn darauf antworten, was hier so passiert? Und ich habe ja immer Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten zu sagen, auch wenn das Spielfeld klein ist, gibt es Dinge, die ich da anders sagen kann, anders tun kann, anders einfordern kann. Und dazu möchte ich auf jeden Fall ermutigen, ne, mal das eigene Spielfeld wirklich mal bis zum Rand auszutesten.
Jetzt hast du eben was von dir preisgegeben, dass du selbst mit Optimismus ausgestattet bist. Also das hast du gesagt, das ist ein Stück weit auch, ob jetzt genetische Lotterie oder günstigen Umständen zugeschrieben. Also ein Stück weit kommen wir da auch mit einer Gestimmtheit in die Welt. Erlebst du das so, dass das auch eine große Anziehungskraft hat, vielleicht für Menschen, die eben das nicht haben, dass sie auch, ich sag jetzt mal, auch ein bisschen von dieser positiven Energie abbekommen wollen?
Nee, tatsächlich glaube ich, gibt es eher Menschen, die ihre Denkgewohnheit, alles ist furchtbar, ich bin immer das Opfer, mir gibt niemand, dass die sehr vehement verteidigt wird, diese Denkgewohnheit.
Aber anders gesprochen, bleiben wir jetzt mal bei dem Extrem. Also wir wissen, es gibt 5 Millionen Abschattierungen dazwischen, aber suchen die Menschen dann eher Nähe von Menschen wie dir, um dann sich abzuarbeiten? Oder sagen die, nee, so einer Caroline gehe ich lieber auf den Weg, die stellt mein Modell von Welt ja noch in Frage. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann erzähle ich dir aber mal wirklich ein trauriges Lied, singe ich dir mal vor, wie das Leben nämlich wirklich ist. Die ist ja einfach nur naiv. Was würdest du sagen?
Ja, ich mache ja auch Resilienztrainings und da habe ich natürlich eine große Bandbreite an Teilnehmenden. Aber jemand, der quasi sich Beruf nicht...
Pessimist, ja?
Genau, ne, der hochgradig pessimistisch ist, der würde vermutlich nicht in das Training kommen. Also diesen Menschen begegne ich womöglich nicht. Mhm. Und die meisten Menschen, denen ich begegne, die spüren, dass auch ein zuversichtlicher Blick, was auch mit uns macht, dass uns das auch gut tut oder dass auch diese Selbstermächtigung, diese Selbstwirksamkeit uns gut tut, die sind nur gerade erschöpft. Und die brauchen eigentlich eine Handreiche, so, ja, wie komme ich denn da wieder hin? Was kann ich denn tun, ne, um mich so ein bisschen wie Münchhausen selber wieder aus diesem Sumpf von Erschöpfung, Resignation, Müdigkeit da so rauszuholen?
Na, da gehen wir mal hin zum Münchhausen, ja. Du hast ja dann irgendwann den Sprung gemacht. Das werden wir vielleicht auch noch mal erfahren, wie das so dieser Moment war, weil das ist ja auch spannend. Wir gehen jetzt erstmal lieber, weil das bietet sich, glaube ich, auch an, in das Buch rein, der Resilienzfaktor. Und du hast so verschiedene, also eigentlich ist es ja, ich habe jetzt ein bisschen klugscheißerisch, müsste es ja heißen, die Resilienzfaktoren, oder?
Ja, Resilienz ist ein ganz, ganz weites Feld und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die aus Marketinggründen diese Dinge unterschiedlichst benennen. Es gibt also Resilienzschlüssel und Resilienzfaktoren und Resilienzaspekte und jetzt könnte man natürlich sagen, und wieso nennt ihr das jetzt Resilienzbausteine und das Ganze dann den Resilienzfaktor? Und wahrscheinlich geht es gar nicht so sehr darum, ne, was da der richtige Begriff ist. Was allerdings drin steckt, ist die Idee, dass es verschiedene Aspekte gibt, die eben auf unsere Resilienz einzahlen. Und die sind ganz gut erforscht. Man ist aber da sich noch nicht so ganz einig, was wirklich alles dazu gehört. Und wir haben 7 rausgepickt, von denen wir glauben, dass sie aber eben im Thema Beruf und Karriere relevant sind.
Also das heißt, das sind 7 Bausteine, die ihr jetzt mal als relevant beleuchtet habt und wir werden jetzt nicht alle 7 konkret durchgehen, aber ein paar prominente picken wir uns natürlich raus und die in Summe machen dann den Resilienzfaktor aus, ist das richtig?
So ist es gedacht.
Okay, gut, weil ich dachte nämlich natürlich gleich, das sind noch 7 Faktoren. Okay, gut. Wo stehen wir denn aktuell in Sachen Resilienz? Also jetzt wieder so, jetzt gehen wir mal ein bisschen gesellschaftlich drauf, schauen mal so, was würdest du sagen?
Ja, also wenn man sich mal die Google-Suche anschaut, ne, vor 10 Jahren hat niemand den Begriff Resilienz gegoogelt. Und das ist in den letzten Jahren enorm geworden. Und ich würde sagen, das fing wahrscheinlich so vor, oder mit Corona fing das an, ne, dass dieses Thema für viele so relevant geworden ist. Und das ist ja jetzt hier auch nichts Neues, oder deine Hörer wissen das auch, dass die psychische Belastung in den letzten Jahren, ne, dass es da Messungen gibt von den Krankenkassen, dass alle anderen Erkrankungen ungefähr stabil bleiben von den Zahlen und psychische Erkrankungen aber immer mehr zunehmen. Kann man auch fragen, ist das alles womöglich einfach besser messbar, ist da weniger Stigmatisierung und deshalb wird einfach sichtbar, was eh schon immer da war. In meiner in meiner Bubble ist es tatsächlich so, also wenn ich meine Teilnehmenden frage, ich frage immer am Anfang, wie belastet fühlt ihr euch gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Da habe ich ganz selten mal jemand, der unter einer 5 ist. Also die meisten sagen irgendwie 7, 8, 9 manchmal. Also dieses Gefühl, boah, wir gehen alle irgendwie doch ganz schön auf dem Zahnfleisch und wir brauchen was, um uns wieder aufzurichten, das nehme ich schon als sehr drängend wahr.
Und das hat sich auch nochmal, also hat zugenommen. What happened to happiness, könnte man fast fragen. Mhm. Was ist mit ihr passiert? Also sind es wirklich die gesellschaftlichen Faktoren, die einzahlen oder gestehen wir uns das vielleicht jetzt auch schneller ein?
Oh, ich glaube, das ist ganz, ganz viel Verschiedenes. Da ist wahrscheinlich einmal, dass diese Multikrisen, ne, dass wir das Gefühl haben, es ist jetzt einfach zu viel, ja. Trump und Putin und Gaza und Klima und, also das einfach in Summe wahnsinnig anstrengend ist, dann glaube ich, trägt Social Media und diese Bilderflut, der wir uns ja auch freiwillig immer wieder aussetzen, die trägt ganz erheblich dazu bei. Es ist neulich erst eine Studie erschienen, dass eine halbe Stunde weniger Social Media am Tag schon deutlich glücklicher macht.
Ja, bei mir könnten es, glaube ich, noch ein bisschen mehr sein als eine halbe Stunde weniger. Aber ja, ich glaube das sofort. Gibt ja jetzt schon, habe ich natürlich auch wieder beim weiß schon, Doomscrollen gefunden. Dachte ich, wie spannend. Das Thema Dopaminsucht ist jetzt gerade in aller Munde offenkundig. Ja. Also wie abhängig wir von diesen Rückkopplungen sind. Und ich sage da mal nichts zu. Und wie stark das auch entlastend sein kann, wenn wir da was gegen tun, so Dopamin-Detoxing. Oh mein Gott. Ja, ist das auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst im Zusammenhang mit Resilienz?
Also wir thematisieren das natürlich schon auch immer mal, dass eine gute Selbstfürsorge für Resilienz ganz wichtig ist. Auch zum Beispiel, dass wir eben mit unserem Energiehaushalt gut umgehen. Und das bedeutet natürlich auch zu gucken, dass wir uns Pausen erlauben, selbst wenn wir uns nicht produktiv fühlen, uns Pausen erlauben. Und die sollten wir natürlich nicht auf Instagram verbringen.
Schade. Entspannt, Social Menno.
Ja.
Wir kommen auch gleich nochmal zu den konkreten Tools. Es ist so ein Wort jetzt gefallen, oder besser gesagt zwei. Ich glaube, die müssen wir auch nochmal näher läutern. Die fallen zwar sehr oft auch hier bei Good Work, trotzdem glaube ich, hier müssen wir sie dringend nochmal klären, nämlich das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung. Wenn man Resilienz ein bisschen versucht zu ergründen als Phänomen, dann ist das ja wie so eine Art siamesischer Zwilling. Also die Selbstwirksamkeit kommt ja sofort mit auf den Plan. Versuch das doch mal zu umschreiben, wie das, was es ist und wie es in Zusammenhang steht oder in Beziehung steht zur Resilienz.
Ja, das ist ganz spannend. Das ist ein sehr gut erforschter Resilienzanteil oder ein Faktor für Resilienz. Worum geht es bei Selbstwirksamkeit? Angenommen, du bist in einer schwierigen Situation, was auch immer. Wenn du das Gefühl hast, ich habe die Möglichkeit, mir selbst hier zu helfen, dann ist schon die Erwartung, dass ich glaube, mir helfen zu können, ist schon entlastend. Da gab es ein ganz, ganz spannendes Experiment. Ich liebe sowas, ja, so Experimente, die solche Dinge belegen. Man hat Menschen an einem Computer Rechenaufgaben zu lösen gegeben. Und in diesem Raum war aber fieserweise ein ganz anstrengender Alarmton zu hören die ganze Zeit. Und löst man Matheaufgaben mit Klingeln im Ohr. Und die waren natürlich gestresst, diese Teilnehmenden. Und man hat den Teilnehmenden, also es gab mehrere Gruppen. Der einen Gruppe hat man gesagt, okay, das ist hier leider, sind Bauarbeiten, können wir nicht ändern. Und der zweiten Gruppe hat man gesagt, ja, wir haben heute hier Bauarbeiten und wir wissen, dass es ein ganz anstrengender Ton ist. Hier gibt's einen Knopf. Wenn es gar nicht geht, dürfen Sie den Knopf drücken und es ausschalten. Aber es wäre gut, wenn Sie es nicht täten. Und man hat da Stress bei diesen Gruppen gemessen und hat festgestellt, die zweite Gruppe, die den Knopf fast gar nicht genutzt hat, hat aber trotzdem ein viel geringeres Stressempfinden gehabt. Mhm. Das heißt, alleine zu glauben, ich kann was ändern an der Situation, selbst wenn ich es gar nicht ausnutze, also selbst wenn ich nichts tue, aber der Glauben, ich kann aber was tun, sorgt schon für eine wahnsinnige Stressreduktion.
Eine Entlastung, ja. Ja, super Beispiel. Also kann sich jeder genau vorstellen. Und oft ist es ja nur dadurch, dass ich weiß, es gäbe eine Option, werden Situationen ja durchaus viel aushaltbarer.
Genau. Ja, das und aber natürlich rate ich jetzt nicht, immer auszuhalten, weil man es dann ändern könnte, sondern natürlich dürfen wir auch oft uns überlegen, was will ich denn, was kann ich denn ändern? Und wenn es nur im Kleinen ist und sich da als wirksam zu erleben, das ist etwas, was Menschen total hilft in schwierigen Situationen.
Ja, das sind wir ja schon bei einem anderen Modell, Circle of Influence. Was kann ich gestalten, was kann ich nicht gestalten, was liegt definitiv außerhalb meiner Kontrolle? Geht denn vielleicht in so einem Training, was du ja auch anbietest, der Weg erstmal dahin zu sagen, was könnte denn, also wenn man dieses Beispiel nimmt, der Knopf sein? Also dass man auch mit solchen Situationen konkret, also wieder als Metapher das nutzt und sagt, bleiben wir mal in dem Bild, du bist in so einer unangenehmen Aufgabe oder Situation und vielleicht lässt sich das sogar mit deiner aktuellen Situation vergleichen. Was wäre ein Knopf in deiner, also in das Bild übertragen?
Ja, das ist schön, diese Metapher so aufzunehmen. Das werde ich mir mal merken.
Ach so, okay, ich dachte, das hättest du schon getan. Gern geschehen. Nee,
aber vielen Dank. Also ich mache das tatsächlich, diesen Circle of Influence, den nutze ich tatsächlich auch gerne. Ne? Da geht es ja darum zu gucken, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren, was kann ich nur beeinflussen und worauf habe ich keinen Einfluss. Und was ich aber gerne mache, ist mir dann mal die Leute sich aufschreiben lassen, das kann ich nicht beeinflussen. Und dahin zu schauen und zu gucken, stimmt das? Kann ich das wirklich alles nicht beeinflussen? Und zwei Sachen können wir dann eben häufig doch tun. Also zum einen, ich mache mal wieder ein Beispiel, damit es anschaulich wird. Zu meinem Job gehört es dazu, dass ich viel reise. Und ich reise eigentlich immer mit der Deutschen Bahn. Und das kann durchaus ein Stressfaktor sein. Resilienztest. So, und häufig muss ich diese Bahnreisen sonntags machen, weil mein Training dann montags irgendwo in München, Köln, wo auch immer ist. So, und natürlich kann man sich einen Sonntagnachmittag schöner vorstellen als im ICE, der dann wegen Menschen auf der Strecke irgendwo stehen bleibt. Und so, ich kann das nicht, wenn ich meinen Beruf ausüben möchte in der Weise, dann kann ich das nicht ändern, dass ich sonntags diese Bahnreisen habe. Ja, das ist so. Und ich kann aber trotzdem zwei Dinge machen. Ich kann mir nämlich überlegen, gibt es Kleinigkeiten, die ich ändern kann? Und in meinem Fall wäre das dann sowas wie, ich kann mir einen Kaffee besorgen, ich kann mir einen Sitzplatz reservieren, genau neben diesem Gepäckbereich, dass ich meinen schweren Koffer nicht hochhieven, sondern da reinschieben kann. Also wirklich an kleinsten Stellschrauben es mir etwas besser, etwas angenehmer machen. Und das Zweite ist, ich kann da anders drauf schauen und sagen, hey, Me-Time. Ja? Mhm. 4 Stunden Zeit, Good Work zu streamen.
Also, liebe, und es gibt sogar noch in der Bahn. Ja, das war der Werbeblock übrigens.
Also, das heißt, ich kann mir auch bei Dingen, die ich scheinbar nicht beeinflussen kann, kann ich mir anschauen, kann ich es anders bewerten, kann ich anders draufschauen und kann ich irgendwie Kleinigkeiten verändern. Also, ich habe vielleicht keinen Einfluss darauf, was Trump in Amerika macht. Hm. Aber wie oft ich Nachrichten darüber lese, das kann ich beeinflussen.
Und wie sehr ich es an mich ranlasse. Genau. Da sind wir bei einem anderen Begriff, zur Selbstermächtigung komme ich gleich auch noch, nämlich das Reframing. Das, was du sagst, ist ja nichts anderes als ein Reframen. Also ich nehme einen und denselben Umstand, Zustand und versuche anders drauf zu schauen. Wie wichtig ist das auch als Möglichkeit, einmal im Coaching, aber auch für mich selbst? Also wir wollen ja jetzt hier nicht quasi eine Weiterbildung für Coaches anbieten, sondern eher im Sinne von, inwieweit kann mir das selbst auch helfen?
Total. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich ja klarzumachen, wir haben ja nie die Wahrheit gepachtet, sondern wir haben immer nur einen Blickwinkel. Und gerade wenn ich beruflich das Gefühl habe, ich stecke hier fest, ich werde hier nicht gesehen oder diese Veränderung ist blöd und ich will das alles nicht, dann kann ich ja immer draufschauen und sagen, okay, wie könnte man das noch sehen? Vielleicht ist das der letzte liebevolle Stups, den es braucht, damit ich mich mal traue, was anderes zu machen. Oder vielleicht gibt es aber noch was Gutes dabei, nämlich, dass meine Lieblingskollegin weiterhin eng mit mir zusammenarbeiten wird. Oder also meinen Blickwinkel zu wählen auf meine Situation trägt ganz maßgeblich dazu bei, wie ich dann mit dieser Situation umgehen kann. Ne? Und ja.
Jetzt auch wieder unpopular opinion. Reframing ist natürlich ein tolles und wirkmächtiges Tool. Gleichzeitig gibt es ja auch, kennen wir alle, erzeugt das ja unter Umständen ganz schöne Reaktanzen. Also wenn jetzt jemand vor dir sitzt im Coaching, okay, könnte man sagen, hast du das ein Stück weit in Anführungszeichen mit eingekauft. Wenn ich jetzt einer Freundin, einem Freund sage, na, wofür könnte denn diese Erkrankung auch gut sein? Dann sagt er, shut the fuck up. Ja, also das heißt, Reframing ist ja schon auch, wie du sagst, nicht gerade bequem. Wie stehst du dazu? Also ich finde, das ist sehr mächtig und zugleich auch potenziell ein kleiner Flip-Faktor. Ja.
Ja, genau. Und ich wäre immer vorsichtig, eine andere Sichtweise, die ja auch nur dann meine Sichtweise ist, meiner Freundin als die bessere Sichtweise zu verkaufen. Ja? Zu sagen, du musst das nur ganz anders sehen. Ja? Ja. Sondern eher als vorsichtige Einladung, ob es eine andere Perspektive geben könnte, die dir besser täte. Also nicht die richtiger ist oder die wahrer ist, sondern die es dir erlaubt, besser mit der Situation umzugehen.
Und wie gesagt, also selbst schon die vermeintlich harmlose Frage, wofür könnte es gut sein? Und dann kommt nicht selten die Antwort, für gar nichts. Das ist so schlimm, das ist für nichts gut, was soll die Frage? Und wie gesagt, im Coaching ist das was anderes, im persönlichen Umgang. Was wir ja hier heute besprechen, ist ja auch ein Stück weit, wie schaffe ich es vielleicht als Mensch auch sowas aus eigenem Antrieb zu tun? Muss mir ja nicht immer jemand anders sagen, schau doch mal anders drauf.
Ja, genau. Also das ist natürlich der Königsweg, ne? Wenn ich das schaffe, mir selbst solche Denkgewohnheiten anzutrainieren und zu sagen, wie könnte ich da jetzt anders drauf schauen? Und mich hat mal sehr beeindruckt, das war ein Schüler von Viktor Frankl, der, da habe ich ein Buch gelesen, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Und der hat gesagt, in schwierigen Situationen setzt er sich hin und schreibt eine Liste von 10 Dingen, die gut daran sind, dass das so ist. Und er meinte, das ist eine totale Zumutung. Ja,
wenn das jemand, ist echt also, eine verdammte Zumutung.
Das ist echt eine Zumutung. Und ich habe mir diese Denkgewohnheit mittlerweile angeeignet und habe mich auf, wir haben, vielleicht ein kurzes Beispiel. Wir haben vor kurzem Silberhochzeit gehabt oder wollten unsere Silberhochzeit feiern und wollten mit unseren beiden Töchtern für 4 Tage nach Kopenhagen fliegen. Und in der Nacht vorher wird meine jüngere Tochter krank. Und zwar so krank, dass wir nicht fahren können.
Ja. Scheibenkleister.
Ja. So, was ist das Gute daran? Ja, what? Aber gar wenn nichts. Ich mich frage, was ist jetzt aber gut, trotzdem gut, dann kann ich sowas sagen wie, wir leben in einem Land, in dem ich schnell medizinische Hilfe bekomme. Ich habe trotzdem die Möglichkeit gehabt, in diesen 4 Tagen mit meinen Töchtern schöne Momente zu erleben. Ich habe, es ging ihr schnell wieder besser. Ja? Es ist nichts, keine bleibenden Schäden entstanden. Also das heißt, ich kann dann trotzdem gucken, wo kann ich meinen Fokus hinlenken? Das heißt nicht, dass Kopenhagen nicht schöner gewesen wäre. Ne?
Ja. Aber ich dachte, du hast dann auch wenigstens noch mal einen Abend mit deinem Mann alleine gehabt, weil es ja immerhin silberne Hochzeit, oder?
Ja, also dieses, wo lenke ich meinen Fokus hin? Und da immer mal wieder hinzuschauen. Und tut mir das gut, wo ich den hinlenke? Geht es mir damit besser?
Das finde ich eine coole Frage, auch zu sagen, weil ich erlebe das ja selbst auch, ich mache nicht mehr sehr viel Coaching, ab und zu mal, aber auch im Teamkontext. Heute sind wir ja wirklich zugegebenermaßen eher auf der Individualebene, dass so eine Haltung kommt von, ich weiß das alles schon, die Umsetzung, das ist schwierig. Und sind wir ehrlich, ist ja auch der Punkt. Also das Wissen, das Erkennen auf der einen Seite, danach Handeln und das Umsetzen sind ja 2 Paar Schuhe. Gibt es da vielleicht auch etwas, was du sagst? Also ich fand jetzt diese Punkte, die du genannt hast, schon mal toll, die die Umsetzung vielleicht leichter machen.
Auf jeden Fall. Also zum einen sich erlauben, also gerade wenn es jetzt, sagen wir mal, um Laufbahn, um Karrieregestaltung geht, ne, darum, ich bin in meinem Job nicht mehr und nicht mehr glücklich, ich habe die Beförderung nicht gekriegt, ich bin frustriert, ich hänge fest und so. Dann sich zu erlauben, in kleinen Schritten voranzugehen. Also nicht zu sagen, ja, jetzt ist mein Traumjob weg und dann ist jetzt auch doof, sondern zu sagen, okay, was könnten kleine Veränderungen sein, die jetzt helfen könnten? Und eine Methode, die ich dabei ganz wunderbar finde und die eben auch empirisch belegt ist, ist die WOOP-Methode. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
Nee, tatsächlich nicht. Schieß okay. mal los.
Das stammt von der Gabriele Oettinger, eine Psychologin, die auch in Harvard, glaube ich, lehrt. Und die hat, das ist auch eine ganz schöne Geschichte, die hat eigentlich so angefangen, dass sie erforschen wollte, wie denn so Visualisierung von unserem Ziel, von unserer Vision, wie uns das so ins Handeln bringt. Und uns motiviert und, also angenommen, ich möchte jetzt einen Marathon laufen und wenn ich mir das immer wieder vorstelle.
Ah, okay, doch, aber gut, erzähl weiter. Ja? Ich habe eben kurz auf dem Schlauch gestanden, aber erzähl es für unsere Hörerinnen und Hörer sehr gerne nochmal. Die WOOP-Methode, wir packen das auch in die Shownotes, oder?
Ja, sehr gerne, genau. Mhm. Da gibt es auch eine App und eine Webseite dazu. Mhm. Und die hat halt festgestellt, das ist Quatsch. Also sich nur immer vorzustellen, wie das alles toll wäre, bringt halt die Menschen überhaupt nicht ins Handeln. Und die hat stattdessen vier Schritte identifiziert, die da deutlich hilfreicher sind. Nämlich W für Wish, also was will ich denn? Ja, ich möchte vielleicht einen Job, der mich mehr ausfüllt. Ich möchte mehr Verantwortung in dem Projekt bekommen, was immer. Das zweite ist, dass, jetzt hänge ich natürlich gerade, das zweite O ist Outcome. Was ist die Wirkung, die ich mir davon verspreche? Wie fühlt sich's denn dann an, wenn es so ist? Das dritte ist das Obstacle. Was hindert mich denn jetzt gerade daran, da den ersten Schritt zu machen? Ja? Und es geht nicht so sehr darum, ja, mein Chef will das nicht, sondern was hindert mich? Ne? Wie hindere ich mich selbst gerade?
Wie sabotiere ich, sind wir ehrlich, genau. Wir sabotieren uns ja auch zum guten Teil oft selbst. Da brauchen wir manchmal gar keine anderen Menschen für.
Ja, ne, was hält mich davon ab? Und dann das P, das letzte, ist der Plan. Ne? Was mache ich, wenn dieses Hindernis wieder auftaucht? Ja, wie gehe ich dann damit um? Und die sagt, wenn wir einen Plan haben, dann kommen wir schneller ins Tun, als wenn wir nur darüber fantasieren, man müsste mal. Und das wäre eigentlich, ja, ich weiß, ich sollte ja.
Auch da wieder hatte ich gerade am Wochenende reichlich Gelegenheit. Ich habe ja mit meiner systemischen Peer Group, wir treffen uns auch zweimal im Jahr, haben wir auch drüber gesprochen. Es gibt Menschen und Situationen, wo man wahnsinnig in Traumschlösser bauen verharrt. Das ist für eine Zeit lang ganz toll und verbindet auch und begeistert. Es kann aber auch dann irgendwann der Punkt kommen, wo es einen sehr faden Beigeschmack kriegt und einen auch ernüchtert zurückwirft. Weil es eben dann immer nur die Verhandlung mit der Zukunft ist. Es ist keine Aktion drin.
Ja. Und davon muss man sich auch hüten, ne? Dass man, gerade wenn wir jetzt an unsere eigene Karriere oder an unsere eigene Laufbahnplanung, dass wir uns damit nicht abspeisen. Ne?
In und so vertrösten, so immer so, ja, und so flüchten. Es ist auch eine Flucht manchmal.
Ja. Und da dürfen wir uns schon auch ehrlich mal fragen, was tue ich denn dafür, dass ich dem irgendwie einen Schritt näher komme? Es muss ja auch jetzt nicht ich muss ja nicht morgen kündigen, aber ich kann mal nette Gespräche führen, mit anderen mich austauschen, mich vernetzen, mal auf eine Veranstaltung gehen, mal eine Weiterbildung machen in dem Bereich. Also ich kann ja mich schrittweise meinen Zielen annähern. Also solange ich in diesem, es geht halt nicht, weil und ich würde ja, wenn, bleiben wir stecken.
Es gibt ja auch so den bösen Begriff der Ankündigungsminister. Kennt jeder auch Menschen, die immer sagen, oh, dann fahren wir mal dahin und wir müssten mal. Es kommt nie dazu. Mhm. Ja? Also von daher ist ja ein ganz spannend, also für mich gerade so eine kleine Glühbirne, die aufgeht, dass so unbedingt der Optimismus, der nur immer in die Zukunft gerichtet ist, ja nicht wirklich eine Resilienz ausmacht.
Also nicht, wenn es so eine Fantasterei wird.
Genau.
Es gibt einen Resilienzforscher, den Raphael Kalisch, der sowas sagt wie, wir brauchen so einen realistischen Optimismus.
Ah, der Possibilist. Das ist ja ein sehr schöner Begriff. Ich mag ja den Possibilisten so gerne.
Genau. Also nicht Luftschlösser bauen, darum geht es nicht, sondern sagen, was wäre mir denn nächste Woche, nächsten Monat möglich? Was könnte ich denn jetzt mal tun, ganz realistisch gesehen? Hm. Ja, und was könnte dabei entstehen?
Okay, also wir sind bei Resilienz jetzt nicht an der Stelle, die Big, Big, Big Vision unbedingt umzusetzen, sondern das erstmal so ein Stück weit verdaulich zu übersetzen in das Hier und Jetzt, in das, was mir an Möglichkeiten zusteht. Und da ist ja immer noch viel mehr möglich, Denken in Möglichkeiten. Ihr wisst das Thema. Ja, und ein wirklich sehr mächtiges Werkzeug, um da auch nochmal drauf einzugehen, und egal, ob wir das jetzt für unsere Karriereplanung einsetzen oder für ansonsten herausfordernde Themen in unserem Alltag, sind ja einfach die Fragen, die wir uns stellen. Das kam mir jetzt schon mal, klang ja schon ein paar Mal an. Ich bin ja so ein Gegner der Warum-Frage. Ich glaube, du bist auch nicht so der große Fan. Es gibt verschiedene Kategorien von Fragen, und es gibt eine Frage, Fragetyp, den du das sehr das Wort redest und sagst, die schon eigentlich ganz schlau sind. Vielleicht weißt du, wo ich hin will.
Meinst du die ressourcenorientierten?
Ja, genau.
Ja, genau. Also wir haben oft so einen blinden Fleck, was unsere eigenen Stärken und Ressourcen angeht. Ich erlebe das manchmal ganz extrem, wenn ich Trainings gebe, dann stellen manchmal Menschen dann eben auch vor der Gruppe Ergebnisse vor, und dann frage ich oft, was ist dir denn da gut gelungen? Ja? Oder was gefällt euch besonders an eurem Ergebnis? Und es gibt Menschen, die können das nicht beantworten. Die sagen dann, ja, ich glaube, ich habe aber zu leise geredet, und ja, das ist hier ein bisschen voll und vielleicht kann man das auch schlecht lesen, und ich hake dann immer mehrfach nach und frage, und was ist denn gut daran? Ja? Ähnlich wie wenn ich Menschen frage, und was sind denn deine Stärken? Ja, also ich bin eher ungeduldig. Okay, das war die Frage.
Aber, ach, da ist das schon einsortiert.
Also das ist tatsächlich etwas, wo wir häufig einen blinden Fleck haben. Und ich bin sehr dafür da, sich diese Fragen mal zu stellen.
Was ich ja oft erlebe, ist, was manchmal hilft, manchmal ist, was würde ein Mensch, der es wirklich, wirklich gut meint mit dir, der dich wirklich gerne hat, also wo wir einfach mal unterstellen können, er oder sie hat keine böse Absicht, im Gegenteil, schaut mit dem Blick der Liebe auf dich, was würde der über dich sagen, dieser Mensch? Manchmal hilft das.
Und das muss gar nicht so theoretisch bleiben, Jule. Ich habe das selbst schon mehrfach gemacht, wirklich Menschen zu bitten,
ja,
mir solches Feedback zu geben. Zu sagen, was schätzt du an mir? Was glaubst du sind meine Stärken? Was sind meine Talente? Wärst du so lieb, mir da mal was dazu zu schreiben? Also auch gar nicht vielleicht im Gespräch, weil das ist ja oft, es ist uns ja manchmal richtig unangenehm, wenn uns ja, Leute sagen, total, ich finde, das kannst du gut oder so. Dann ist es so, ja, aber sich das auch mal schriftlich geben zu lassen.
Für beide Seiten übrigens unter Umständen. Also sowohl derjenige, der aufgefordert ist, oder diejenige, etwas Nettes zu sagen. Kann das eine Komfortzone-Erweiterung sein? Wie verpacke ich das jetzt, dass es nicht so schleimig klingt oder so anbiedernd und trotzdem ernst gemeint? Aber auch für denjenigen, in dem Fall man selbst, der sich das dann auch anhören darf.
Ja, ja. Das ist für viele eine ganz große Herausforderung.
Große Herausforderung.
Ne? Ja, und das sich aber, also ich meine das ganz ernst, ne? Ja. Mal Freunde fragen, eine gute Kollegin, die eigene Schwester oder, ne? Also Menschen, die uns nahe sind und die vielleicht auch unterschiedliche Blickwinkel auf uns haben. Also jemand aus der Familie, jemand aus dem Job, vielleicht ein Kunden oder Kollege. Und sich da mal schriftlich Feedback geben zu lassen und mal zu schauen, wo sind die deckungsgleich, ja, was sehen alle an mir, dann scheint da was dran zu sein. Oder sich auch mal überraschen zu lassen, was hat da jemand an mir wahrgenommen, was ich so gar nicht an mir sehe. Das kann gerade auch, was so Stärken im Beruf und Laufbahn und so angeht, total wertvoll sein.
Ja, absolut. Und dann auch nochmal wieder, wie ist die Reaktion der Menschen überhaupt, wenn man mit so einem Ansinnen an sie herantritt? Also empfinden das manche als eine Belastung? Meine Erfahrung ist, die meisten freuen sich sogar, oder? Was ist deine Erfahrung, Caroline?
Ja, also die meisten sind sogar sehr berührt davon, wahrzunehmen, wie gut andere Menschen von ihnen denken. Ja, und wie sehr andere Stärken in ihnen wahrnehmen, die sie selber so als so selbstverständlich oder nichts Besonderes sehen. Die meisten Menschen sind davon sehr berührt und auch sehr gestärkt.
Ja, und aber auch schon mal die erste Reaktion. Also du gehst jetzt zu deiner Freundin Sabine und sagst, Sabine, pass mal auf, gib mir mal eine Rückmeldung. Das wird mir total helfen. Also was würdest du sagen, sind meine Stärken? Und dann diese erste initiale Reaktion, also noch nicht die wirklich ausformulierte Antwort, sondern was sagen Menschen dazu, wenn du mit so einer Frage kommst? Weil davor haben ja schon viele Angst, dass sie sagen, da kriege ich eine Zurückweisung. Also nicht, dass jemand was Negatives zurückmeldet oder sagt, gar keine Stärken hast du. Das würde ja wahrscheinlich niemand tun, sondern die Sorge ist ja eher so ein bisschen, was denkt denn jetzt der Mensch von mir, wenn ich da mit so einer Frage um die Ecke komme? Was ist da deine Erfahrung?
Also auch da, ne? So was wir schon einmal alles an Denkkonstrukten.
Schön.
Ja, sonst zurechtlegen. Und dann lieber nicht in der Wirklichkeit überprüfen, ob es so ist. Also, meine Erfahrung ist, Menschen fühlen sich davon wertgeschätzt. So, oh, mein Feedback ist dir wichtig.
Total.
Wow. Ja, na klar, mache ich total gerne. Ja, wenn das wertvoll für dich ist, na, wow, dass du mich fragst. Also, ist eher auch ein Geschenk ans Gegenüber, ne? Dieses Vertrauen zu haben, deine Meinung ist mir jetzt ganz wichtig.
Bitte, das war mir nochmal ganz wichtig, dass wir das auch festhalten, weil das ist ja immer schon, bei der Umsetzung ist ja oft der erste Schritt der schwierigste, nämlich zu sagen, ja gut, das kann ich ja nicht bringen, wie peinlich. Ja? Mhm. Nee, nicht peinlich. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du dem anderen vielleicht sogar einen Gefallen damit tust? Ja.
Und Jule, da mag ich gerne den Bogen kurz überhaupt zum Thema Netzwerk spinnen. Ja? Mhm. Netzwerk, ja, total wichtig, aber ich kann doch niemanden fragen. Ich kann doch nicht um Hilfe bitten, da jemanden ansprechen. Da möchte ich total gerne mal eine Lanze für brechen, ja, und sagen.
Das ist auch ein Faktor übrigens in eurem, genau, schönen Buch. Mhm. Oder ein Baustein.
Ein ganz wichtiger Faktor. Und zwar auch Netzwerke, also wir alle haben Netzwerke, die, also Menschen, die uns emotional unterstützen, ne? Also die große Schwester, die beste Freundin oder so, ne? Wo wir unser Herz ausschütten können. Dann haben wir alle Menschen, die uns so praktische Hilfe geben, also der Nachbar, der mir den Rasenmäher leiht, oder der Kumpel, der mit beim Malern hilft oder beim Umzug oder so. Und dann gibt's aber auch, und das sind oft Menschen, die uns gar nicht so sehr nahestehen, Menschen, die uns so informell helfen können, ne? Wo ich sagen kann, Mensch, hast du mal einen Tipp für mich? Ich bräuchte mal. Und welche Software benutzt du da eigentlich? Oder und da diese Hemmung abzulegen, auch Menschen, die uns nicht so nah sind, anzusprechen und zu sagen, ich bin auf der Suche nach Inspiration. Hast du einen Tipp für mich? Kannst du mir jemandem empfehlen? An wen, wie würdest du da rangehen? An wen kann ich mich da mal wenden? Das viel stärker zu nutzen, das ist ein ganz wichtiger Faktor für eine resiliente Karrieregestaltung. Sich da keine Scheu zu haben.
Ich habe das oft auch in meinen Vorträgen, ist es ja diese Studie oder nicht Studie, die Theorie von Mark Ranofetter über Strong und Weak Ties, der genau ja das unterscheidet zwischen den schwächeren Verbindungen, die ja oft auch durch Zufälle wieder reaktiviert werden. Da haben wir es jetzt natürlich, ohne jetzt in das ganz große Thema Homeoffice und Co. einzusteigen, aber ein bisschen schwieriger. Wenn wir jetzt das Ganze mal so unter dem Blickwinkel der Karriereentwicklung betrachten, also auch die Idee, wie stelle ich mich gut auf im Job und wie mache ich vielleicht klug den nächsten Schritt, was kann ich ganz konkret tun oder was würdest du sagen, diese Netzwerkdenke auch anzureichern? Also nicht nur zu sagen, ich habe jetzt meine engen Freunde und Kollegen, sondern da den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, also natürlich sind da so Netzwerkplattformen wie LinkedIn dann eine Möglichkeit zu gucken, ne, mit wem kann ich da in Kontakt kommen. Und da würde ich sagen, Klasse statt Masse. Ja? Mhm. Such dir spannende Menschen aus und es müssen nicht gleich 2000 sein. Es ist auch in Ordnung, erstmal mit 5 ins Gespräch zu kommen. Und das Zweite ist vielleicht auch wirklich wieder an dieser inneren Überzeugung mal ranzugehen und zu sagen, die meisten Menschen helfen anderen Menschen gern. Und es tut nicht weh, wenn ich andere um Hilfe bitte, sondern das gibt denen ein gutes Gefühl. Und damit vielleicht sich das auch leichter zu machen, auch mal jemanden, den man noch gar nicht kennt, anzusprechen. Ne? Man will ja nichts verkaufen, ne? Sondern man möchte eigentlich, oft ist es ja so, dass man sagt, ich brauche mal einen Tipp oder würdest du mit mir mal teilen, wie du da und da rangegangen bist und so. Also sich da Inspiration zu holen von Menschen, wo die Verbindung noch sehr lose ist, in 90% der Fällen kriegt man ganz wunderbares Feedback. Und in 10% haben die Leute keine Zeit dafür, dann ist es auch in Ordnung.
Ich gehe jetzt gerne nochmal an den Anfang unseres Gesprächs. Du hast ja beschrieben, ich bin ein Mensch, der sehr gerne liest, habe Germanistik studiert, habe mich da in dieser etwas, sagen wir mal, vielleicht ist jetzt auch nur eine Wahrnehmung, oberflächlichen Welt von PR und so weiter nicht so richtig wohlgefühlt. Da liegt bei mir ganz schnell so eine Vermutung, wir sind ja alle schnell bei Einschätzungen, dass du vielleicht eher ein introvertierter Mensch bist. Also ich weiß nicht, ob du schaust mich an, ob das so ist. Ist nicht so?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Siehst du mal, wie der Klischee denken, ne? Da liest jemand gerne und wie würdest du dich da beschreiben? Das ist lustig. Also,
das ist ganz spannend tatsächlich, weil meine Kollegin Ines, mit der ich ja das Buch zusammengeschrieben habe, sich selbst durchaus als introvertiert beschreiben würde. Und ich bin, würde ich sagen, auf der Skala ziemlich weit Richtung extrovertiert. Mhm. Deswegen bin ich auch so wahnsinnig erfüllt in meinem jetzigen Beruf, wo ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen immer in Kontakt komme. Also ich finde das wunderbar, mit 10 mir völlig fremden Leuten 4 Tage Training zu machen.
Und das strengt Menschen, die eher auf der introvertierten Seite sind, unter Umständen ganz schön an. Und trotzdem versetzen wir uns mal auf die Seite, was können die tun, es sich leichter zu machen? Weil das ist eine Überwindung für nicht wenige, dann auch in einen Kreis zu gehen von Menschen, die man nicht kennt oder wenig kennt.
Total. Und genau da würde ich auch sagen, es gibt auch Formate, die das auch das Kleinere leichter machen. Also ich muss nicht auf eine Messe gehen. Ich kann aber vielleicht mal schauen, wer so ein Working Out Loud Circle was für mich, ja, wo ich mit 3 anderen Menschen mich vernetze und ins Gespräch komme. Oder es gibt ja auch Weiterbildungsformate, die eher kleiner unterwegs sind, ne? Wo ich mit einer kleinen Gruppe, 5, 6 Leute, vielleicht ein paar Tage intensiver an dem Thema arbeite und mich austauschen kann. Ich kann natürlich auch immer bilateral gucken, ob ich mich verabreden kann, treffen kann, austauschen kann. Also das Ganze mit ein bisschen weniger Menge und dafür ein bisschen mehr Klasse.
Und nochmal ein kleiner Sidestep eben zu den Fragen. Was mir auch gut gefallen hat in eurem Buch, dass ihr nochmal diese Wie-Fragen so rausgestellt habt, dass du sagst, wenn ich mir schon anfange, die Frage Wie zu stellen, mache ich ja schon mal einen viel schlaueren Move, als wenn ich mir die Frage stelle, warum. Und das könnte man jetzt auch im Zusammenhang mit, wie kann es denn gelingen, mir ein Netzwerk aufzubauen? Warum ist diese Frage so schlau? Warum wird die so oft auch eingesetzt?
Wie suggeriert, es geht auf jeden Fall. Ich muss nur noch den Weg finden. Wenn ich frage, was könnte ich tun, um, ich mache es jetzt mal ganz grob, ne? Was kann die Welt tun, um die Klimaschäden zu beseitigen? Ja, ich persönlich nichts. Okay, Haken dran, Mist. Aber wenn ich sage, wie kann ich persönlich dazu beitragen, dann fängt es schon an zu rattern. Dann sucht mein Hirn sofort nach Lösungen. Und das gilt natürlich im Kleinen und für mich selbst auch. Ne? Wie kann ich mit Menschen in Kontakt kommen, die mir die mir Inspirationen geben könnten zum Thema KI? Mhm. Wie könnte ich eine größere Rolle in dem nächsten Projekt spielen und wie kann ich meinen Chef davon überzeugen, dass er mir da eine Chance gibt? Mhm. Das suggeriert, es gibt die Möglichkeit. Ich muss es nur rausfinden, wie es geht.
Mhm. Das Ganze ist eigentlich so ein kleiner Taschenspielertrick an unser Gehirn, was da ausgetrickst wird. Ja. Zum Ende noch einen Baustein würde ich gerne mit dir kurz zumindest antippen. Ein wenig haben wir, nicht nur ein wenig, wir haben ihn schon kritisch unter die Lupe genommen, nämlich die Zukunftsorientierung. Wir haben jetzt eben besprochen, also dieses reine Traumschlösser und Luftschlösser bauen, das bringt uns nicht in eine Resilienz. Ihr habt es speziell als Baustein auch nochmal aufgeführt. Was verbindet ihr mit dem Gedanken wirklich Zukunftsorientierung? Inwieweit kann das eine Resilienz auch unterstützen?
Bei Zukunft haben wir, würde ich sagen, tendenziellen Denkfehler, weil wir unsere Vergangenheit als linearen Weg bis zum Jetzt, ne, wahrnehmen. So, das ist alles genauso gekommen und jetzt stehe ich hier. Und wir das oft einfach in unserem Gehirn so weitererzählen. Und deshalb wird das in 5 Jahren auch noch so sein und in 10 und in 20 Jahren auch. Und wenn ich aber mich frage, was hätte ich denn vor 10 Jahren gedacht, wo ich in 10 Jahren beruflich bin, dann hätte ich nicht gesagt, da sitze ich dann schön bei Julian Kowski im Good Work. Ja, das hätte ich nie im Leben, hätte ich das vermutet. Das heißt, wir müssen uns ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Zukunft eigentlich schon das Wort nicht richtig ist, sondern wir müssten von Zukünften sprechen. Und in dem Buch versuchen wir das mit so einer Taschenlampe zu beschreiben. Ja? Ich kann quasi, wenn ich im Dunkeln stehe, mit so einem, ihr kennt diese alten Taschenlampen, an denen man so drehen kann. Und ich kann quasi einfach geradeaus nach vorne leuchten mit einem dünnen Strahl und dann glaube ich, das ist die Zukunft. Aber je weiter ich diesen Schein drehe, desto diffuser wird vielleicht das, was ich sehe, aber desto breiter sehe ich dann, was es eigentlich auch noch möglich wäre. Und dann kann ich auch nicht nur geradeaus leuchten, sondern ich kann mir eben anschauen, wo will ich denn hinleuchten? Ja? Was ist denn attraktiv für mich? Und klar gibt es auch Zukünfte, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Ja? Also vermutlich werde ich nicht mehr Teil der englischen Königsfamilie werden. So.
Eher nicht. Aus verschiedenen Gründen, ja.
Aber es gibt eben durchaus mehr, als nur mein jetziges Leben weiterzuschreiben.
Fortzuschreiben.
Genau. Und da eben sich auch, und auch da sind wir wieder bei dem Thema Wirksamkeit oder Verantwortung, mich zu entscheiden, wohin will ich meine Taschenlampe richten und wie groß will ich das denn mal machen? Das ist, und sich bewusst zu machen, das ist immer noch offen. Ich kann jederzeit im Jetzt Entscheidungen anders treffen, die eine andere Zukunft möglich machen. Mhm. Sich das immer wieder vor Augen zu führen und nicht zu glauben, das ist jetzt so und das wird so bleiben. Das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein.
Ja. Erlaube dir selbst, von dir selbst überrascht zu werden, sage ich ja auch oft. Ja? Also von daher nach vorne schauen, den Einfallswinkel der Taschenlampe, das finde ich auch wieder eine schöne Metapher, bewusst wählen oder zumindest sich klar sein, dass es unterschiedliche gibt. Und wer jetzt gesagt hat, ihr wart aber heute ganz schön bildhaft unterwegs, ja, die Hörerinnen und Hörer von Good Work wissen, das ist nun mal auch meine Art zu sprechen, aber es ist auch deine Art zu schreiben, zu denken, denn euer Buch ist voller schöner Illustrationen. Ich finde, das unterstützt den Prozess nochmal sehr, sehr gut und von daher dringende Leseempfehlung. Dein ganz konkret nächstes Resilienzprojekt, liebe Caroline, was steht auf der Agenda?
Ja, zu Resilienz gehört ja auch Umstände und Zufälle nutzen. Mhm. Und schon das Buch selber ist so ein Umstand und ein Zufall gewesen, beim Glas Wein mit Ines in München beim Abendessen entstanden. Und Ines und ich wollen jetzt weitere Schritte zusammengehen. Wir haben gerade eine GbR gegründet. Wir wollen aus diesem Thema auch Trainings machen, Vorträge machen, wollen einfach dieses Thema noch mehr in die Welt tragen und dem mehr Raum geben.
Also, mein Teil habe ich dazu hoffentlich beigetragen. Es war sehr schön mit dir heute, liebe Caroline, über das Thema Resilienz zu reden und auch mal drauf zu gucken, wie du persönlich Resilienz lebst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für deinen Besuch bei Good Work.
Vielen Dank. Es hat mir auch große Freude gemacht.
So. Zugegeben, jetzt sind wir ganz schön psychologisch unterwegs gewesen, diese Folge und auch die vorangegangene Folge. Und ich sehe es ja in den Zahlen. Die Zahlen lügen nicht. Sie versprechen mir oder sprechen mir eine ganz klare Sprache, nämlich, dass ihr sehr gerne diese Themen hört. Denn, und das werde ich hier auch immer mal wieder betonen, ich glaube ja, dass ein Grund, warum viele Menschen bei Good Work einschalten, einfach die Frage ist, wie kann sie für mich ganz persönlich gelingen, die Transformation, die ich auf ganz eigener Ebene erlebe, aber auch in den Unternehmen. Und dafür kriegen wir hier gute Ideen an die Hand. Einmal durch Geschichten, durch gelungene Geschichten des Transformierens, aber auch durch Methoden, durch Hilfestellung. Und ihr wisst es, ich lade euch sehr gerne zu einem breiten Blick ein, zu einer Perspektivenvielfalt, feuilletonistisch mit einer Sprache, die hoffentlich genau in euer Ohr und auch in euer Herz geht. Wenn ihr das mögt, empfehlt es gerne weiter, hinterlasst ein paar Sterne. Ich werde nicht müde, das hier zu betonen, denn das ist das, wovon wir Podcaster am Ende auch leben. Also bis dahin, ich höre euch, oder andersrum, ihr hört mich nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work.